Ja, das war damals natürlich, als mein leiblicher Vater dann tot war, war das für die Momo natürlich erst recht schwierig. Mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern. Und es war natürlich eine sehr schlechte Zeit, was die Ernährung betrifft.
Das war ja wohl sogar noch schlimmer als im Krieg dann die Ernährungssituation, oder?
Ja, das wurde erst schwierig nach dem Krieg. Ah. Ich meine, die Deutschen waren dann doch die großen Herren. Und haben dann auch Lebensmittel abkassiert bei den Bauern in eroberten Gebieten oder so. Also das war dann schon ganz gut, aber nach dem Krieg war das halt alles vorbei.
Und die Amerikaner haben dann auch nicht jetzt so sehr sich in die Pflicht gefühlt, dann sicherzustellen, dass die Bevölkerung alles hat, was sie brauchen.
Nee, ursprünglich gab es ja den Morgentauplan. Dass man Europa, also vor allem Deutschland, einfach sozusagen auf eine primitive Stufe zurückfallen lässt und ihnen gar nicht hilft, sondern die sollen schauen, wie sie zurechtkommen. Die blöden Nazis, das war ja damals doch so sehr die Meinung da, das sind eigentlich alle Deutschen und denen muss man nicht unbedingt helfen. Und dann wurde das halt schwierig nach dem Krieg und es gab dann noch so Zuteilungen, die liefen dann nach dem Krieg noch weiter, das war eine Kriegseinführung
mit Marken,
eigentlich.
Oder?
Mit Marken, ja. Lebensmittelrationierung. Und da kriegten Familien mit Kindern aber extra Portionen Milch einerseits und Nährmittel, wie das hieß, also zum Beispiel Grieß oder sowas. Und noch Zucker dazu, zusätzlich auch Zucker. Und die Momo, die hat das ganz gut benutzt. Die hat dann mit dem Zucker und selbst gesammelten Früchten, also vom Wald, Himbeeren oder sowas, Marmelade gemacht und aus dem Grieß und der Milch Grießbrei gekocht. Ich weiß noch, dass ich also gern und immer Grießbrei gegessen habe. Und dann gab es manchmal auch noch ein bisschen Butter. War natürlich auch rationiert, aber die Momo, die hat sich das wohl auch abgespart von ihrer Portion für die Kinder. Und da haben sie meines Erachtens gar nicht schlecht gelebt. Da haben wir jeden Abend Grießbrei gekriegt und eben mit Marmeladenklecksen von der Momo gemachter Marmelade. Und so sind wir dann durch die erste Zeit ganz gut durchgekommen.
Ich erinnere mich auch, wo wir zusammen in Mutter Courage waren.
Ja.
Und du da ganz berührt warst von dem, weil die Handlung ja auch so eine Mutter ist, die ihre Kinder irgendwie in der Not durchbringt und so. Und dass dich dann so für dich so ein Flashback dann war zu der Zeit mit Momo.
Das ist interessant, das wusste ich nicht mehr. Ja, aber das ist wahr, ja, so war die Situation. Und dann änderte sich das aber schlagartig. Ich habe später in Momos Tagebuch, oder was, Momos? Nee.
Oder in Großpapas, in Eckarts Tagebuch vielleicht sogar.
Nee, auch nicht. Das war... Weiß nicht mehr. Das gibt es aber sicher noch zu anschauen. War vielleicht Eckart, aber der war da noch auf Wohnungssuche. Der war ja vertrieben aus Danzig und hat dann versucht, in seinem Beruf als Anwalt oder als Jurist irgendwie was zu finden. Das wäre vielleicht auch gegangen, gar nicht so schwer. Aber eine Wohnung zu finden, war damals eben fast unmöglich für einen Flüchtling. Also sozusagen eine, die ihm einigermaßen angemessen schien. Kinder hatten sie nicht, also der war verheiratet und hatten aber keine Kinder. Die haben dann eben verzweifelt nach Möglichkeit zu wohnen gesucht. Die hatten aber auch schon Verbindungen irgendwie nach Starnberg oder Söcking. Und haben dann, ich weiß nicht wodurch, vielleicht auch durch solche Beziehungen wie wir, konnten sie einziehen in das Wochenendhaus von Dr. Altner, das gegenüber von unserem war, also auch an der Defreger Straße. So ein Wochenendhaus, mehr so ein Behelfsbungalow, wie es das weiter auch noch gibt. Und da zogen sie ein. Und dann, das war schon von der Momo ein Tagebuch, glaube ich. Dann kommt er immer öfters, nein, vom Eckhardt, so ist vom Eckhardt, kommt dann immer öfters seine Frau Drieschen hervor. Mhm. Und da schreibt dann nur so andeutungsweise, hat er nicht viel geschrieben natürlich, dass er also mit ihr nach Meising spaziert ist oder zu Maxhof spaziert ist oder so. Und das kann man richtig nachverfolgen, dann ist, wird dann immer intensiver. Und ihm geht es in der Zeit ganz gut, weil er so Schieber im Schwarzen Markt vertreten hat. Mhm. Schwarzer Markt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals natürlich mit der Lebensmittelrationierung ein wichtiger Job oder ein lukrativer. Mhm. Also Leute, die irgendwoher Sachen kriegen konnten, Lebensmittel.
Von Bauern oder so?
Vielleicht von Bauern, ja, oder sonst wie. Es gab natürlich auch vieles aus den Räten, aus den Vorräten der Besatzungsmacht. Mhm. Also ich weiß noch, es gab einen PX-Store, was der PX hieß, weiß ich gar nicht. Mhm. Eigentlich für die Versorgung der Soldaten. Und da haben wohl einige Leute da immer was abgezweigt. Mhm. Und das erschien dann auf dem schwarzen Markt.
Vielleicht haben die Soldaten das auch verkauft, dann wenn es ein bisschen mehr war, als sie selber dringend gebraucht
haben. Kann auch sein, so. Ja. Und es gab jedenfalls amerikanische Waren. Und eben dann gab es also Schiebe aller Art, die so ähnlich wie vorher bei dem Überfall am Seehof, war das dann sozusagen die einzige Möglichkeit, irgendwie sich was zu essen zu verschaffen. Und da waren dann auch schon so Lager gegründet worden, DP-Lager, Displaced Persons, hieß das, DP, die zum Teil zum Beispiel in Possenhofen, da war es so militärische Kaserne oder sowas, oder eben noch sehr viel stärker in Wolfratshausen oder bei Wolfratshausen, da was heute ach, Waldraum das heißt. Ried.
Ach so, Waldraum, okay. Mhm. Ja.
Mhm. Also da im Wald, da gab es Rüstungsfabriken und eine Siedlung dabei für die Arbeiter dort. Und die waren natürlich dann nach dem Krieg leer und da wurden diese DPs untergebracht.
Also Flüchtlinge letztlich?
Letztlich Flüchtlinge, ja, mhm. Aber eben überwiegend auch aus dem KZ entlassene oder entflohene. Und die dann also gar keine Möglichkeit hatten, von irgendwas zu leben. Die haben dann da so einen schwarzen Markt organisiert. Mhm. Und der Vater war dann offenbar irgendwie ziemlich bekannt, dass er die dann vertreten hat beim Starnberger Amtsgericht. Das war, da gab es noch ein eigenes Gefängnis in Starnberg, auch ganz witzig. Winziges Gefängnis. Der Aufseher hieß Murmann. Und die Frau, die konnte besonders gute Kuchen backen. Und da gab es dann also auch für den Vater zum Beispiel immer mal einen Kuchen, wenn er dorthin kam, irgendwie Gefangene besuchen oder so. Und das hieß dann, das hieß das Café, das Gefängnis, das Café Murmann.
Und das waren dann auch eher kleinere Fälle oder war da auch irgendwie Homizidfälle?
Nee, so? Glaube ich auch nicht.
Eher so kleine.
Also er war beteiligt bei einer Geschichte, weiß nicht, ob du da mal was davon gehört oder gelesen hast. Es war in Penzberg. Da war ja klar, irgendwann 1945, dass es mit den Nazis nichts mehr wird. Und dann haben, nachdem die Oberen da abgezogen waren, also Gemeinderat und Verwaltung und so von Penzberg. Penzberg war deswegen wichtig, weil es da Kohlebergbau gab. Mhm. Und da waren also diese ursprünglichen Verwaltungsleute abgezogen, alles Nazis natürlich, die dann eben kalte Füße gekriegt haben, hatten. Und wie die weg waren, gab es eine Gruppe, die dann die entsprechenden Posten übernommen hat. Nicht verständlich, gab ja auch viel zu tun. Und dann kamen die Amerikaner aber doch noch nicht so schnell. Und die deutschen Beamten, die kamen dann nochmal zurück.
Also diese Gruppe, die sie übernommen haben, die haben sich den Amerikanern gegenüber dann auch sozusagen gesagt, wir sind gar nicht die Nazis und hatten sich, das war dann sozusagen pro Amerika sozusagen, die dann da gekommen waren, oder?
Und die nee, da war erst gar nichts passiert.
Okay.
Nicht. Die wollten die wohl so, haben sich das vorgestellt. Wenn dann die Amerikaner kommen, dann können wir sagen, wir sind keine Nazis und so. Okay. Aber die Amerikaner kamen nicht. Und dann kamen die alten Nazis zurück und haben dann ein furchtbares Massaker da gemacht, haben die ganzen Leute, die dort eben die Posten übernommen haben, haben sie an den Bäumen aufgehängt in der Hauptstraße.
Als Landesverräter sozusagen.
Ja, sowas. War ja damals schnell, die waren da schnell dabei, also wenn es dann irgendwie Volksverräter und so, das war ganz, ganz schlimm. Und die haben die dann an den Bäumen an der Hauptstraße in Penzberg aufgehängt, alle. Also müssen schon eine ganze Menge gewesen sein. Ein furchtbarer Anblick. Überall hingen die Toten da. Und dann gab es einen, von einem habe ich mir den Namen noch gemerkt, Zöbelein hieß der. Der, habe ich dann später nachgelesen, der war Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium. Und der kam halt und hat da die Macht dann übernommen, nachdem die Nazis also noch nicht weg waren und nochmal gekommen waren, zurückgekommen waren. Und die aufgehängt haben. Und der wurde dann nach dem Krieg angeklagt, als vielfachen Mords oder war der, kann man sich ja vorstellen. Und den hat der Vater dann verteidigt. Und ich erinnere mich, das war also ganz furchtbar für ihn, weil er wusste ja, amerikanische Militärjustiz, da gab es die Todesstrafe. Und dafür, dass er da Leute umgebracht hat, aus Gründen, die natürlich nicht mehr galten nach dem Krieg, da war es sehr wahrscheinlich, dass der Todesstrafe kriegt. Und das, daran erinnere ich mich, dass der Vater da immer wahnsinnig engagiert war und er sagte, er hätte nachts nicht geschlafen, immer. Und es war für ihn sehr aufregend. Er hat dann später gesagt, er würde solchen Prozess nicht wieder übernehmen, wo dann die Todesstrafe vielleicht dran steht. Gut, die war dann in Deutschland, in der Bundesrepublik abgeschafft. Also da war keine Gefahr mehr, dass er so solchen Prozess...
Über die zivilen Gerichte dann.
Ja, Strafprozesse gab es natürlich auch.
Na, ich meinte jetzt die nicht-militärischen sozusagen. Also weil.
Ach so, ja. Aber damals war ja die Amerikaner, da war es die Militärjustiz. Und das kam erst später, dass dann die Todesstrafe abgeschafft war von der Bundesrepublik. Und dieser, ich glaube, das war der Zöbelein, jedenfalls irgendwie ein Oberer aus dem Ministerium in Bayern, der dieses Aufhängen angeordnet hatte. Und das war für den Vater also offenbar wahnsinnig aufregend und sehr anstrengend. Über Wochen ging das so ein Prozess. Und ich glaube, der ist dann zwar mindestens auf Bewährung verurteilt worden, ich weiß nicht mehr genau, also ist nicht zum Tod verurteilt worden. Da waren dann die Amerikaner auch schon milder vielleicht. Und dann kam die Zeit, wo die Amerikaner Wert darauf gelegt haben, dass die Deutschen neue Militärstrukturen einführen. Zunächst war ja klar, Deutschen dürften nie wieder Soldaten werden.
Aber dann hatten sie gebraucht gegen den neuen Gegner dann.
Genau, Deutschland, dann wollte man wieder deutsche Soldaten. Und dann wurden solche Prozesse, die also auch vor allem mit dem Militär zu tun hatten, die wurden dann einfach niedergeschlagen. Da wurde dann nicht weiter verhandelt. Und das hat dem dann natürlich viel geholfen, schließlich. Es hieß, ich habe dann später mal gelesen, da hat einer das beschrieben, weiß nicht mehr, was das für ein Buch war, das könnte ich auch nachschauen, das geschrieben und dann sich ausgelassen über das Geschick der Anwälte, dass sie es hingekriegt haben, dass der nicht verurteilt wurde. Und dann hat den Vater nicht genannt, aber die Kanzlei Allertag in Starnberg.
Die hätte und das war die, wo dann
gemacht. Das
der Vater gearbeitet hat.
Hat der Vater im Wesentlichen gemacht, ja.
Mhm.
Ja, damals war er erst noch bei der Kanzlei Allertag als Rechtsassessor. Er konnte gar nicht so schnell wieder als Anwalt zugelassen werden, weil er irgendeinen Posten hatte im Krieg, der als Nazi-Posten angesehen wurde und dann konnte er nicht Anwalt werden. Und ich glaube, er war Blockwart, wie das hieß. Also irgendwie so ein...
Das waren die Spitzel eigentlich, oder?
Ja, das waren die nebenbei wahrscheinlich, die Blockwarts. Meistens. Aber er war das sicher nur pro forma. Ich meine, er wollte da irgendwie auch überleben und da durchkommen. Da war er immer sehr geschickt, also mit solchen Fragen, wie er überleben kann. Und da ist aber dann, ist ihm das nach hinten rausgegangen, dass er das doch geworden ist.
Mhm.
Hat dann länger gedauert, bis er selbst Anwalt werden
bis
konnte.
Bis er dann zugelassen wurde, sozusagen.
Ja. Mhm. Aber bis dahin hat er bei diesem Büro Allertag noch gearbeitet und hat dann eben auch so Schieber vor allem vertreten. Da hat sich rumgesprochen, dass er da ganz gut ist, dass er die irgendwie rauskriegt aus dem Gefängnis oder so.
Mhm.
Und die haben ihn dann mit Naturalien versorgt.
Ah, und dadurch wart ihr dann ab dem Zeitpunkt
und dadurch ging es uns gut, ja.
Ah, ja.
Also er hat dann, erstens mal hat er Zigaretten gekriegt, hat er selber geraucht oder Zigaretten waren damals eben auch, nachdem die Reichsmark nichts mehr wert war, waren dann die einzige Währung, mit der man wirklich was bezahlen konnte. Und natürlich auch Lebensmittel. Also die haben dann am Telefon, Momo und er, haben dann irgendwie einen Code vereinbart, was bedeutet. Also zum Beispiel war irgendwie gelbe Schleifen oder sowas, es war Butter oder also ähnliche harmlos klingende Codenamen, mit denen sie am Telefon sich verständigen konnten, was sie noch besorgen sollen.
Wurden die Telefone abgehört damals?
Wahrscheinlich, ja. Man wusste das nie so genau,
okay,
aber es ist anzunehmen. Also die Besatzungsbehörden, die haben schon da große Angst gehabt, dass da sich irgendwie noch alte Nazis zusammenrotten und eine Revolution machen oder sich da in irgendwie Schwierigkeiten machen. Aber ich habe nie gehört, dass da irgendwas in der Art aufgedeckt worden wäre.
Und war dann mit der Währungsreform, ich glaube, es war 48,
ja,
war dann damit mit einem Schlag das alles anders? Oder?
Ja, erstaunlicherweise.
Ah, ja.
Also 48 war natürlich immerhin, also 3 Jahre nach dem Krieg und nach Kriegsende. Und da war immer noch diese Lebensmittelbewirtschaftung, also man konnte nur gegen Marken was kriegen oder eben mit entsprechendem Aufpreis am schwarzen Markt. Aber es war schon so eine Stimmung, dass man meinte, das kann eigentlich nicht so weitergehen, dass das immer noch so beschränkt ist und eigentlich wollen wir eine freie Wirtschaft und sowas. Und dann war der Erhard, hieß er, glaube ich, der spätere Wirtschaftsminister, der hatte dann die Idee, was damals ganz ungewöhnlich war, hatte die Idee, dass er sagte, das ist doch ein freier Markt, das ist doch das Beste. Und das können wir machen, dass wir da freigeben und wir schaffen die Lebensmittelmarken ab. Das war dann schon so stufenweise. Vorher waren die immer weiter eingeschränkt worden. Man konnte ohne Marken schon mehr und mehr kaufen. Und der hat dann da so einen radikalen Schnitt gemacht. Er hat gesagt, das sind alle Marken sind verboten.
Und wie, weil die waren ja eigentlich eingeführt worden, um zu verhindern, dass die Reichen sozusagen das Essen von den Armen wegkaufen. oder?
Ja, es war natürlich im Krieg vor allem von Anfang an, dass man eben die knappen Lebensmittel so verteilt, dass die Soldaten versorgt werden konnten.
Okay. Nicht?
Und die waren dann weg und man hat natürlich versucht, dann damit auch einigermaßen gerecht die Lebensmittel zu verteilen.
Wie konnte denn verhindern, dass dann die armen Leute das einfach nicht mehr bezahlen konnten, die Lebensmittel?
Was da wirklich war, das weiß ich gar nicht. Also, da gab es sicher auch noch irgendwelche Sozialprogramme oder sowas, so wie Armenküchen oder sowas.
Mhm.
Ich weiß, es gab, man konnte Wurstsuppe kaufen.
Mhm.
Das war das Wasser, in dem Würste gekocht worden waren. Und da war dann noch ein bisschen Fett drin oder ein Fettauge drauf oder ein bisschen was von dem Wurstsubstanz war dann noch übergegangen in das Kochwasser. Und das war also eine Möglichkeit, ein bisschen was Besseres zu kriegen zum Essen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das je gehabt hat. Ich weiß jedenfalls, dass der Vater sich da spöttisch drüber ausgelassen hatte. Mhm. Wurstsuppe, naja gut, also das brauchen wir nicht so ungefähr.
Okay, ja.
Und dann gab es auch in Starnberg eine Pferdemetzgerei. Das war ja damals was Spezielles, dass man Pferde auch geschlachtet hat. Und das musste wohl nach Vorschriften, musste wohl streng getrennt sein von der normalen Rinderverarbeitung.
Mhm.
Und da hat man also dann Pferdefleisch kaufen können. Hat aber meine Mutter auch nie gemacht.
Mhm. War das günstiger dann Pferdefleisch?
Wahrscheinlich, ja.
Ah, okay.
Mhm. Oder das gab es jedenfalls.
Mhm.
Das andere gab es ja alles nicht.
Ah, ja. Wollen wir hier mal jetzt eine Pause machen?
Ja, gern. Okay.
Okay. Super.
Ja, das war da. Ja, es gab also vieles nicht. Und ich habe dann, wie ich mit der Schule angefangen habe, hatte ich da von der Familie her ein paar Sachen, die ich in der Schule brauchen konnte. Nicht? Also eine Schiefertafel, die war von irgendeinem Onkel, und eine Griffelschachtel auch oder so. Und Bleistifte, die gab es auch nicht zu kaufen. Die waren dann irgendwo anders her gehamstert. Also nicht wie heute, dass überall Bleistifte rumliegen oder so.
Ja, das ist ja auch, bei der Mutti sieht man das noch manchmal, dass sie sich so wahnsinnig schwer tut, was wegzuschmeißen.
Ja,
weil das dann eben irgendwann ganz, ganz wichtig hätte sein können, weil man eben nicht einfach alles nachkaufen konnte und sowas dann heute völlig irrational ist. Und Mensch, Mutti, schmeißt doch die Sachen weg.
Aber solche Anwandlungen habe ich auch manchmal. Das ist einfach so von der frühen Kindheit an so eingeprägt, klar.
Mhm. Und du warst ja dann, eigentlich genau zum Kriegsende bist du in die Schule gekommen, oder?
Ja.
Okay.
Also Kriegsende war im Mai offiziell, vorher natürlich auch schon vieles beendet. Und meine Schule fing an, wie gesagt, die Schule anfängt im September 1945.
Mhm. Und hatte man das Gefühl, dass dann die ganze Gesellschaft sehr geführt und geleitet von den Amerikanern war? Oder wie hat sich das angefühlt dann?
Das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber
also für dich war das gar so irgendwo im Hintergrund, dass es Amerikaner gab. Das war hatte nicht.
Ja. Also als die Nazis weg waren, da haben alle Leute weiße Laken rausgehängt, um zu zeigen, dass sie sich ergeben.
Mhm.
Bei uns, wir haben aber nie einen Amerikaner gesehen. Also
die
waren wahrscheinlich irgendwo auf den Landstraßen, sind sie mit dem Panzer gefahren oder so, aber davon haben wir nichts mitgekriegt.
Ja, okay.
Wir waren da schon ab von der Welt eigentlich.
Mhm.
Und ja, und dann war erstmal eben gar nichts. Die Verwaltung gab es nicht mehr, das waren alles Nazis gewesen. Und wie das dann wieder irgendwie in Gang gebracht wurde, da gibt es ja heute alle möglichen Forschungen drüber auch.
Mhm.
Aber davon haben wir gar nichts mitgekriegt.
Okay.
Die Momo, die war froh, dass sie irgendwie uns durchgebracht hat, eben mit Grießbrei und Marmeladen und ein bisschen Butterstückchen. Und dann später, nachdem der Eckart da aufgetaucht ist, dass der das alles besorgen konnte, was sie brauchte.
Das war für sie dann ja eine Erlösung, auch ihn dann zu haben.
Ja, ja, natürlich, ja. Natürlich. Das hat sicher die Anziehungskraft erhöht. Und ja, sie erzählte immer von ihm, der wohnte ja da gegenüber, dann in einem Wochenendhaus vom Altner. Und sie erzählte immer, dass er mal kam und uns Kinder da an der Hand geführt hat. Es war ja, und alles so große Gärten und unser Garten auch. Da kam er dann rein, ich glaube, über die Wiese war er da gelaufen und hat dann gesagt, ach, Frau Drieschner, ich wusste ja gar nicht, dass Sie so reizende Kinder haben. Und da war sie natürlich sofort gefangen, da konnte sie sich gar nicht mehr wehren, wenn er so sie angesprochen hat.
Und gab es dann auch irgendwie, war wir es auch nicht so mitgekriegt haben, aber gab es dann irgendwie eine gewisse Ächtung, weil er doch dann verheiratet noch war zu der Zeit, wo ihr den Hof gemacht hat, oder?
Das weiß ich auch nicht, okay. Nee.
Und hat er dazu was in seinen Aufzeichnungen dann geschrieben, so?
Nee.
Ach nee, nee. Okay.
Nur irgendwie erinnere ich mich, es war aber nicht aus den Aufzeichnungen, sondern wo er das geschrieben hatte, weiß ich nicht. Irgendwo weiß ich, dass er geschrieben hat, er hatte die Elisabeth, also seine Frau damals, ja nur geheiratet, um sie vor dem Abtransport zu bewahren.
Sie
war Halbjüdin gewesen, ja. Okay. Wie weit das stimmt, weiß ich nicht ganz. Denn ich hatte dann später, oder der Stefan hatte, glaube ich, einen Brief gefunden, den so ein älterer Freund vom Vater an ihn geschrieben hatte, wo er schreibt, das kann doch nicht gut sein, wenn Sie sich hier von Ihrer bisherigen Frau scheiden lassen, um eine neue zu heiraten. Das ist doch immer ein schlechtes Omen. Das soll man nicht machen.
Ja.
Hat also sehr moralisch ihn sozusagen beim Portepee gepackt. Der Stefan hat das gelesen und hat dann gesagt, also sowas Unverschämtes, wie kann man einem so reinreden? Andererseits waren die doch relativ eng befreundet. Der Grabower, der das gemacht hat, war offenbar lange Zeit, bis in die Nazizeit rein noch, der Direktor des Reichsfinanzgerichts gewesen. Das war damals schon in München, heute das Bundesfinanzgericht. Und der war so offenbar so ein älterer Freund vom Vater.
Ach, der ihn auch manchmal so ein bisschen protegiert hatte und ihm da Sachen ermöglicht hat. Da gab es doch irgendwie jemanden, der ihm auch geholfen hat, aus Danzig rauszukommen oder so. Aber vielleicht verwechsle ich jetzt auch Sachen.
Wüsste ich nicht, ne.
Ich dachte irgendwie in seine, du hast ja mal seine Biografie auch zusammengestellt und da gab es irgendwie so einen, der ganz gut vernetzt war, der ihm ab und zu mal geholfen hat. Vielleicht war das der Grabower.
War vielleicht der Grabower, das weiß ich nicht. Okay. Aber ich weiß, wie er dann in seinem Tagebuch 1945 schreibt, der Grabower ist wieder da, ganz begeistert, weil natürlich als Jude war es schon nicht klar, dass er überhaupt überlebt.
Ah, okay.
Und der ist dann eben auch abtransportiert worden, oder nicht, sondern in so ein Sammellager gekommen. Und dann hat der Vater sich sehr für ihn eingesetzt und hat geschaut, dass er von der Liste von Leuten, die da abtransportiert werden sollten, wieder runterkam. Zweimal offenbar. Einmal kam er wieder runter und dann war es erledigt. Einmal auch nochmal. Und beim dritten Mal ist er dann zwar auch wieder runtergekommen von der Liste, aber ist dann doch nach Theresienstadt transportiert worden. Und dort, weil er ja Finanzmann war, also er war eben, wie gesagt, Direktor des Bundesfinanzhofs, der hat dann in Theresienstadt eine Bank aufgebaut für die Gefangenen dort vor allem. Und das war also offenbar sehr erfolgreich. Und
nach der Öffnung des KZs dann oder
während der Nazizeit durften die
ihre Banken unterhalten dann die.
Anscheinend ist das irgendwie gelungen, ja, ja.
Okay.
Das war ja in der ganzen Nazi-Zeit gar nicht so klar, wie die Regeln da waren. Wenn irgendeiner da entsprechende Beziehungen hatte, dann ging vieles, was sonst gar nicht ging oder so.
Ja.
Und der war natürlich immerhin als ehemaliger der Präsident des Reichsgerichts, Reichsfinanzgerichts, das war schon was Besonderes.
Mhm.
Aber er war dann eben, ja, das erinnere ich mich noch, da arbeitete er dann, als er abgesetzt war, arbeitete er dann als Zwangsarbeiter in der Flachsröste in weiß gar nicht genau, also da in München, im Münchner Norden irgendwo.
Mhm.
Und das war natürlich für so jemanden keine Beschäftigung, klar. Und er hat aber dann doch immer offenbar ganz geschickt die Möglichkeiten genutzt, die es gab. Und selbst wie er dann nach Theresienstadt abtransportiert worden war, hat er da noch eine Möglichkeit gehabt, eben eine Bank sozusagen, eine Behelfsbank zu organisieren.
Wow.
Ja, wie das ging, ist mir auch nicht klar. Aber jedenfalls.
Ja, wahrscheinlich hat er dann eben gute Beziehungen dann zu irgendwelchen Leuten, die was zu sagen hatten, die dann vielleicht dachten, na, wenn ich da irgendwie ein bisschen was abkriege von der Bank, dann lohnt sich das, ein Auge zuzudrücken oder so.
Das kann gut sein, ja, ja. Er war ja natürlich bekannt. Allerdings hatte er offenbar einen hohen moralischen Standard. Er hat dann eben an den Vater geschrieben, er hätte gehört, dass sie sich scheiden lassen wollte, um eine neue Frau zu heiraten. Und das kann doch nicht gut gehen und so. Also so moralisch ihn beredet.
Aber dafür war dann Eckhard König zu verliebt, um dem Ratschlag des Freundes zu folgen.
Ja, ja, genau.
Und das war schon auch leidenschaftlich mit den beiden dann, oder?
Ich denke Eckhard doch, Momo. Ja. Ja. Ja.
Hm.
Mei, das ist natürlich schwer zu unterscheiden, nicht? Das war damals, wenn einer da so eine Stellung hat, wie der Grabowa die hatte, oder wie der Eckhart natürlich, wie er sie hatte als Anwalt von Schiebern auch und so, also viel Möglichkeiten hatte, alles zu besorgen, was man so brauchte.
Eine Attraktivität dann.
Dann war das natürlich auch naheliegend, dass sie den geheiratet hat.
Hm.
Ich meine, sie hat ja so überhaupt so sehr viel Auf und Ab in ihrem Leben gehabt. Ich war schon als Kind irgendwie ganz arm, weil der Vater irgendwie kein Geld hatte und auch die Familie kein Geld mehr hatte, was auf das eigentlich spekuliert hatte. Und dann hat der Wolf sie geheiratet und der hat so gut verdient, dass sie da also
sehr mit Bediensteten und allem wieder
gutem Leben nutzen konnte, ja. Und dann, wie er gestorben war, noch im Krieg, dann war wieder gar nichts. Nicht? Dann war sie also eine Witwe mit zwei Kindern und konnte gar nichts machen.
Marmelade und Grießbrei. Hm.
Genau, und dann kam der Eckhart und da gab es wieder alles. Später natürlich auch dann als Frau von einem bekannten und gut verdienenden Anwalt. Das war natürlich auch wieder was Besonderes.
Dann hat er sich selbst zerstört, der Eckhart?
So ungefähr, ja, ja. Ja, ja. Er hat dann hohe Schulden gehabt und musste an sich sehen, dass er da pleite machen musste. Aber das wollte er natürlich auf jeden Fall verhindern. Sonst so eine Pleite wäre für einen Anwalt natürlich auch.
Mhm.
Er hat eben das Kreuz gebrochen, klar. Und wie war das? Da hat der Jobs dann noch Schulden übernommen und er selber gezahlt. Ach so, ja, die hatten eine gemeinsame Kanzlei, Vater und Jobst.
Jobst wiederum der Mann von deiner jüngeren Schwester
von der Barbara. Genau. Mhm. Zillig, die Familie Zillig, die mit uns auf die Weise verbunden ist.
Mhm.
Und der hat dann, wie er rauskriegte, dass der Vater seine Schuldenlöcher gestopft hat, mit Geld, das er für Mandanten in Israel gekriegt hat, weil er solche Mandate dann auch übernommen hatte. Wie ist das? Irgendwelche? Naja, weiß nicht mehr. Wiedergutmachungsfälle. Das Geld, was dann da rauskam, das wurde normalerweise an die Anwälte überwiesen, damit dies an ihren Mandanten weiter überwiesen
wurde. Treuhänderisch.
Genau. Und das hatte der Vater aber, weil er eben überall Löcher hatte und nur Schulden, hatte er verwendet, um diese Löcher zu stopfen. Und und der Jobst war da irgendwann draufgekommen und hat da sofort die Praxisgemeinschaft aufgekündigt. Dann hat gesagt, dann hängt er ja mit drin, das ist ja furchtbar. Und das hat ihm der Vater so furchtbar übel genommen, hat dann sofort die Verbindung zur ganzen Zillig-Familie gekündigt sozusagen. Und hat gesagt, das geht doch nicht und die Momo, die darf dann nicht mehr mit ihrer Tochter und mit den Kindern da irgendwie Verbindung haben.
Wahrscheinlich besonders verletzt, weil er auch ertappt war sozusagen.
Natürlich, dann, ja, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ja. Aber der Jobst hat dann, nachdem er da vorher ja Sozius war und im Grunde für die Hälfte der Stunden zuständig war, hat er gesagt, hat er dann selber doch den Anteil übernommen, hat es dann später auch immer betont, dass er da doch sehr viel gezahlt hatte für Vaters Schulden. Ja. Weiß nicht, waren damals, glaube ich, 300.000 Mark oder sowas.
Also wahrscheinlich in heutigen Verhältnissen 3 Millionen oder so.
Vielleicht, ja.
Ja, und da war dann eben die Momo erstmal ganz arm wieder und musste jeden Tag zum Unnütze reinfahren und Mode verkaufen.
Ja.
Um sich über Wasser zu halten.
Das war auch schon eine schwierige Sache, ja.
Und dann kam der alte Spezi von ihrem ersten Mann, von deinem Vater, und hat sich erinnert, dass die doch eigentlich immer sehr charmant war.
Hat sicher eine Rolle gespielt. Ich meine, das war so eine Mischung. Sie war so wieder ganz am Ende, hatte gar kein Geld und nur Schulden. Und er hatte sich sicher erinnert, sie hat das immer mal erzählt, er hat ihr schon immer den Hof gemacht, schon als sie mit dem Wolf verheiratet war.
Das ist eigentlich eine Frechheit, weil das war ja, sie war dann mit seinem Freund verheiratet eigentlich.
Ja. Nur was heißt den Hof gemacht? Natürlich nicht mit der Absicht da.
Ja, aber schon sie immer zu heiraten.
Aber es war für ihn schon irgendwie, war sie sehr attraktiv. Und
war ja auch einfach eine unglaubliche, also man sieht auch auf den alten Bildern, wie attraktiv sie war und eben diese tolle Ausstrahlung, die sie hatte.
Und dieses Temperament, diese Ausstrahlung, das war natürlich was für so ein noch relativ jungen Mann wie den Vater, den Eckhardt. Und naja, dann hatte der aber, der William war dann natürlich, hat sich wieder erinnert an seine alte Leidenschaft für sie und fand das herrlich, dass sie dann plötzlich wieder da war.
Aha. Da und, war sie so Anfang 50 oder so, oder? Oder Ende 40?
Ja, sie muss schon älter gewesen sein. Warte mal. Das war... Der Vater ist gestorben.
73?
73, oder 74? Genau, ja. Aha. Das heißt, da war sie 43, 15 geboren.
Ja, war sie schon so,
da war sie so Ende, oder
so.
Ende 50er.
Ja. Aber eben immer noch kerzengerade und.
Ja, sie war nach wie vor sehr, sehr attraktiv, ganz klar. Und er hatte sie, war ja vorher auch schon recht von ihr überzeugt gewesen. Und. Dann hat er sie ein paar Mal eingeladen zu Spaziergängen da nach Garmisch. Hat in Garmisch, in Partenkirchen jedenfalls, ein tolles Grundstück so oberhalb der Stadt Partenkirchen. Mit einem super Grundstück und großen Haus und so. Da hat er schon viel Geld immer.
Ja. Yeah.
Und das hat ihr natürlich auch gefallen, klar. Und dann haben sie eben geheiratet nach kurzer Zeit.
Da war sie dann am Ende wieder... Nach all dem Hin und Her dann wieder sehr reich bis zum Ende ihres Lebens
Ja.
Ihres Leben.
Ja gut, dann. Ja, was ich noch ergänzen wollte, das fiel mir erst ein, nachdem ich auch meine Aufzeichnungen geschrieben hatte. Die Mutti oder die Momo, die hatte öfter mal erzählt, Entschuldigung.
Können wir dann rausschneiden, die Huster nachher.
Ja. Die hatte öfter erzählt, wie sie da frisch verheiratet waren. Wenn sie dann runterkam, morgens, dann stand da von der Nachtarbeit vom Vater, vom Wolf, stand dann da eine angebrauchte Tasse Kaffee und zwei leere Weinflaschen. Und
von einer einzigen Nacht.
Ja, ja. War offenbar das Normale, jeden Morgen. Und ich habe mir dann gedacht, er sieht ja so wahnsinnig schlecht aus auf dem Bild, was er, auf dem er in Uniform ist. Und ich habe dann gedacht, wenn der so viel getrunken hat, jede Nacht zwei Flaschen.
Wahnsinn.
Und die sind ja da auch drauf getrimmt worden, diese kooperierten Studenten. Die mussten ja auch saufen, sollten also sauffest werden möglichst.
So, um die, so weil das der Status dann war von der Burschenschaft, wenn die besonders trinkfest waren, oder was?
Hatte sich auch dazu gehört, ich weiß nicht warum, also es hatte sich jedenfalls eingebürgert, dass die alle aufs Saufen trainiert wurden. Und bei ihm ist das halt hängen geblieben. Und ich denke, wie er dann zum aktiven Dienst einberufen worden war, dass das dann sich durchgesetzt hat. Nicht? Da konnte er keinen Alkohol mehr kriegen. Und da kam das dann sicher negativ raus, dass er eigentlich alkoholsüchtig war.
Ja, und dann der kalte Körper natürlich auch total angegriffen ist.
Ja, ja, also das war mir erst gekommen. Ich hatte an sowas gar nicht gedacht, aber das spielte sicher eine Rolle.
Ja, wobei er schon auch zusätzlich, also man erkennt kaum, dass es derselbe Mensch ist. Er wirkt so wahnsinnig dünn und fahl auf dem Bild.
Ja, ja.
Ja, also.
Naja, es war auch nicht, diese Soldaten haben natürlich auch nicht gerade viel zu essen gekriegt. Und vorher war das Leben ja vergleichsweise luxuriös in Berlin. Ja. Der eigenen Wohnung und gut bezahlt.
Und Schreibtischjob.
Ja, eben. War auch ziemlich dick. Gibt da Bilder von ihm, also in Cortina, wo sie im Urlaub waren. Schauen sie so über einen Zaun auf irgendein Hockeyspiel oder Eishockeyspiel oder sowas. Und da wölbt sich der Mantel so über seinen Bauch. Also da war er wohl schon ziemlich dick.
Ja, ja. War auch sehr groß, oder?
Ja, auch so wie ich ungefähr jetzt.
Ja. Ja, wie war das denn dann in deiner Kindheit? Also erstmal wart ihr ja nur diese kleine Familie mit Momo, dir und Barbara. Und wie hast du da die Momo erlebt? Wie herzlich war die Beziehung oder wie was? Weil du hast dann auch gesagt, dass sie dann schon ja dann das auch wolltest, dass du dann zum Philosophen wirst. Hast du da dann schon früh irgendwie das Gefühl gehabt, sie setzt dann große Stücke in dich? Und wie war so das Gefühl der Momo gegenüber?
Das kann ich schwer rekonstruieren, wie das wirklich war. Aber sie hat mich schon sehr geliebt, das war klar, das habe ich auch gemerkt. Und sie war stolz auf mich als den Ältesten, das ist ja auch naheliegend. Und da hat sie dann auch von dem Großpapa geschwärmt, dass der eben so ein großer Literat sei oder so. Und das kam in den Aufzeichnungen später, kam das gar nicht so raus. Sie hatte dann mal irgendwann mal gesagt, er hatte sein Pfarramt aufgegeben.
Also mit Großpapa muss man jetzt verstehen, dass es ihr Großpapa war.
Ihr Vater.
Weil den Eckartkönig, ihren späteren zweiten Mann, den habe ich ja als Großpapa kennengelernt.
Ja. Genau, also ich nannte den, nannte ihren Vater Großpapa.
Genau, ja.
Und der war irgendwie ein großes Ideal von ihr. Da meinte sie, ich müsste unbedingt auch so gelehrt werden wie er. Später dann aus Tagebüchern von ihm und ja, vor allem von ihm, da habe ich dann entnommen, dass er eigentlich völlig lebensuntüchtig war. Und gar nicht daran gedacht hat, dass er, wenn er seine Stelle da aufgibt, das Pfarramt, dass er dann keinen Lebensunterhalt mehr hat. Und das war dann halt auch so. Dann war er ausgesprochen angewiesen auf auf mildtätige Zuwendungen von anderen.
Ja, ja. Und hattest du dann, dass du dann auch später in die Wissenschaft gegangen warst, war das dann auch, meinst du, dass du dann auch so ein bisschen so diese, den Auftrag da gespürt hast, oder war das einfach, weil du selber Lust drauf hattest? Da kann man
vielleicht, wahrscheinlich ganz auseinanderziehen. Naja, das lag mir natürlich auch. Ich bin immer so ein bisschen distanziert gewesen von meiner Umgebung. Das lag mir offenbar einfach. Und auf die Weise Wissenschaft so, war sozusagen ein naheliegender Zielpunkt für die Berufsausbildung.
Was meinst du mit distanziert von deiner Umgebung?
Ja, dass ich immer so ein bisschen abseits gestanden bin und geschaut habe und mich nicht so reingeschmissen in alles, wie das andere Leute tun. Mhm. Das habe ich gemeint, distanziert habe ich offenbar. Es war dann auch in der Gemeinde so. Und da war ich ja erst sowieso sehr gehemmt dadurch, dass die Mutti da eben Opposition gemacht hat, so gut sie konnte. Mhm. Und ich dann immer gedacht habe, naja, ich will ihr nicht da allzu nahe treten und halt mich lieber zurück. Und habe dann oft auch so Versammlungen von der Gemeinde oder so nicht mitgemacht, weil ich dachte, dann mache ich ihr das Leben schwer. Und das hat da auch schon einen Abstand von der Gemeinde in gewissem Maß eingeführt. Das hat sich dann halt auch gehalten über längere Zeit. Und das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber nachträglich, wie wir alle überlegt haben, was eigentlich da war an der Gemeinde und was gut funktioniert hat und was nicht so gut, da wurde mir das auch mehr klar, dass ich da eben immer so einen gewissen Abstand empfunden habe.
Aber so ein bisschen war das dann auch durchaus eine Haltung, die dir gar nicht ungelegen kam. Immer so ein bisschen eben dieses Beobachtende und dieses erstmal genau. Sehr genau schauen und sich nicht so reinschmeißen dann.
Ja. Das habe ich ja. Das lag mir sowieso, das glaube ich auch.
Aber jetzt in deiner Schilderung von gerade von der frühen Kindheit, da hat man schon das Gefühl, wie du da mit den anderen spielst und diese verrückten Munitions- oder Waffenlager da entdeckst und so, dass du dann schon mittendrin auch warst in der
Dorfjugend. Das war da so eine Blasen von Buben aus meiner Klasse, waren glaube ich alle aus meiner Klasse oder die meisten. Und das war ja damals, da gab es keine irgendwie sonstigen Unterhaltungsmöglichkeiten für Jugendliche. Wir sind dann immer durch die Gegend gestromert in dieser Gruppe.
Und da hast du dich aber sehr integriert gefühlt. Da warst du nicht so der von außen Beobachtende.
Nee, eigentlich nicht. Ich war natürlich sowieso Außenleiter. Das waren halt die Bauernbuben aus dem Dorf vor allem.
Ah ja, und natürlich dann.
Und da war ich natürlich.
Dem komischen Herrn Patentanwalt da aus Düsseldorf oder Berlin, da warst du der Zugröste.
Ja, genau. Das hat dann schon eine Rolle gespielt. Andererseits gab es natürlich auch viele Flüchtlinge. Also mein engster Freund damals, der Sattler Josel, dessen Mutter war aus Schlesien und hatte dann den Sattler, eben den unseren Nachbarn, der eine Bootswerft hatte, da geheiratet.
Und dessen Sohn ich in der Grundschule dann war. Michi Sattler.
Und da waren dann bei den Sattlers, kamen dann nach dem Krieg die Familie Brauner an. Die waren auch direkt geflohen aus Schlesien. Und da kam dann sowas ganz anderes rein. Das war mir natürlich auch ganz neu, was das war, so eine ganz andere Welt da in dem.
Wie war da die Haltung dazu? War dann so eine allgemeine Feindlichkeit auch so gegenüber den Geflohenen und Vertriebenen?
Habe ich jedenfalls in unserer Familie nicht gemerkt.
Okay.
Ich könnte mir denken, dass es schon verbreitet war, auch im Dorf. Ich meine, so ein Dorf, wenn da plötzlich ganz viele Fremde sind. Es waren relativ viele Fremde auch, weil das Funkhaus, das war so eine Funkspionagestation. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so ein Riesenklotz oberhalb vom Dorf auf dem Hügel. Vor allem so ein Klotz und noch ein bisschen Aufbau.
Ist das, wo das Blindenheim später war?
Nee, okay. Noch viel, viel weiter westlich. Also, also oben auf dem Berg, oberhalb von unserem Haus, so nach Norden, also erst über den Sattler rüber noch und dann oben rauf. Und Da war viel Platz natürlich, war ein Riesenkasten, die haben da wohl schon in der Nazizeit viel spioniert oder so, also alle möglichen Leute abgehört, Stationen abgehört. Und das hatte dann keinen klaren Zweck mehr. Und da wurden dann die ganzen Flüchtlinge, oder sehr viele von den Flüchtlingen eingesetzt. Das spätere Mütterheim, oder das damals auch schon Mütterheim, das war dann natürlich auch, weil das so eine KDF, also irgendwo von den Nazis, auch geförderte
Kraft durch Freude.
Geförderte Müttererholung war. Das war natürlich dann auch irgendwie leer und gab keine Nachfolgeorganisation, damals jedenfalls noch nicht. Und da wurden auch Flüchtlinge dann reingebracht. Also das, was dann später die Staatssiedlung ist, ist ja auch ein Begriff, nicht? Die Bushaltestelle da, die heißt ja einfach Staatssiedlung.
Wo man dann rüberfährt Richtung Angerweide, da in der tendenziell von der Richtung? Nee.
Nee, okay. Wenn man auf der Landstraße fährt, ein bisschen unterhalb. Also wenn man da zur Barbara fährt, von der Landstraße, dann kommt man da ganz dicht vorbei. Es sind lauter so ganz ähnliche große Häuser mit Giebeldach. So.
Okay.
Und das war das Müttergenesungsheim. Und das hatte eben nach dem Krieg auch keine Funktion, im Augenblick jedenfalls nicht. Und das wurde auch voll belegt von Flüchtlingen. Und dadurch hatten wir in Söcking auch in der Schule sehr viele Flüchtlinge. Viele aus dem Sudetenland. Das war so für die sozusagen das Nächste. Und aber auch andere, die durch persönliche Beziehungen da hinkamen, wie eben die Brauners, die Verwandte von Sattlers, die dann bei der Familie Sattlers genannt waren.
Und haben die dann, hast du dann sofort schon so derbisch-bayerisch gesprochen oder hast du das erst dort akquiriert dann?
Ja, das habe ich eben schon im Kindergarten gelernt.
Ach so, du bist ja schon dort im Kindergarten gewesen.
Also 43 sind wir gekommen, im Mai 43.
Und deine Eltern beide Hochdeutsch gesprochen?
Eltern haben beide Hochdeutsch gesprochen, die konnten also gar kein Bayerisch. Aber ich habe immer gesagt, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen und in der Schule natürlich Bayerisch. Da wäre ich also ganz unten durch gewesen, wenn ich versucht hätte, da Hochdeutsch zu reden.
Und die Flüchtlinge, haben die dann erkennbar, ich weiß gar nicht, wie ist denn der sudetendeutsche Dialekt? Haben die dann irgendwie, hat man die gleich gehört oder haben die sich auch schnell assimiliert?
Also am Anfang hat man da schon einen Unterschied gehört natürlich. Wie das im Einzelnen war, weiß ich gar nicht mehr.
Okay.
Das ist so ein bisschen wie Fränkisch klingt das. Also,
ach so, okay.
Aber das war für die natürlich auch was ganz anderes. Also sie waren ja von den Tschechen dann vertrieben worden, also wirklich vertrieben. Unter unglaublichen Schikanen zum Teil und so. Also das war schon sehr schwierig für die. Und die mussten sich halt dann irgendwie wieder zurechtfinden. Also das war sicher nicht einfach für den. Da waren dann in meiner Klasse waren sicher mindestens ein Drittel waren dann sudetendeutsche Flüchtlinge. Ja,
und war einer von denen dann auch in deinem Freundeskreis mit drin?
Oder war das eher die Dorfjugend? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, denn da war ich ja, das fing ja 1945 an, kam ich in die Schule und dann war ich dann in der Klasse, bis ich in die Oberschule kam. Das war dann 45, 49. Und da war das in den Schulklassen natürlich schon, aber sonst haben wir davon nicht viel gemerkt. Du hast ja auch gefragt, ob die Leute da, unsere Nachbarn, sich so abwehrend verhalten
hätten. Ja.
Das ist mir nie so besonders aufgefallen, jedenfalls.
Weil ich erinnere mich, dass ich war ja auch so ein bisschen gehänseltes Kind, so in der Grundschule vor allem. Und ich habe dann, nach vielen Jahren war man noch mal so ein Nachtreffen von der Grundschule, als wir dann schon alle erwachsen waren. Und dann habe ich einem von den, da waren die besonders fies, waren die Pischitzrieder, das waren die Zwillingssöhne vom Fußballtrainer, die wahnsinnig sportlich waren und mit allen immer ganz toll und so. Und dann habe ich dem Günther gesagt, boah, ihr habt mich echt ganz schön zur Sau gemacht. Da die hatten dann immer wir hatten, ich war im Fußballtraining und der Vater war eben der Trainer und so, und dann waren die natürlich auch die Local Heroes. Und dann haben die immer, wenn ich in ihrer Gruppe war, dann haben sie auch geschaut, dass es schon so hindrehen, dass ich dann bei ihnen in der Gruppe bin. Und dann haben sie immer das Bimmelrunde genannt, wo sie dann immer sich gegenseitig den Fußball hin und her geschossen haben. Und ich bin wie ein Blöder zwischengenommen. Es war völlig klar, dass ich niemals diesen Fußball kriegen würde. Aber die haben dann auch, dann ist einer in der Klasse, hatte sich einen Arm gebrochen. Und dann haben die alle behauptet, dass ich den weggestupst hätte, was aber gar nicht war. Also halt einfach so diese. Mhm. Und da hat dann eben, als ich bei diesem Klassentreffen dann gesagt habe, dass das echt nicht so einfach war für mich. Dann hat er gesagt, ja, das war einfach, weil du halt da der Sohn von dem Studierten warst. Und das hat uns überhaupt nicht gepasst, dass dann irgendwie so jemand da,
ja, ja,
irgendwie dann so sein eigenes Ding macht. Und dann, und das war dann, ja, also eben schon, weil ich aus einem anderen Umfeld kam, dann war ich dann die Zielscheibe sozusagen. Aber das, ja, war bei dir in der...
Das war in der Grundschule nicht. Gar nicht. Mhm. Nee, ich war auf Straßen immer so ein bisschen außerhalb, klar. Mhm. Und ich habe mich auch in der Schule ganz leicht getan, also sowohl im Schreiben wie im Rechnen oder so. Und das war klar, sie wussten halt, dass ich das alles kann. Mhm. Und das war kein Problem sozusagen.
Mhm. Ah ja. Und hast du dann später auch noch mit denen dann Kontakt gehalten, mit einigen von diesen, richtig aus der Grundschulzeit mit den Freunden?
Praktisch gar nicht.
Ist das Leben einfach dann in eine andere Richtung weitergegangen.
Ja, ja. Ich war dann mal mit der Barbara bei einem Jubiläum, ich weiß gar nicht, war glaube ich das 40. Grundschulabschlussjubiläum oder sowas. Und da haben sich dann alle nochmal getroffen, mhm, eben aus beiden Klassen, aus der von mir und der von der Barbara. Mhm. Und dann habe ich geschaut, was das für eine Klasse war. Also wirklich vollkommen andere Typen als wir. Mhm. So die Frauen, so ein bisschen alt und gebeugt und mit schwarzen Kleidern und so, so richtig, wie die Frauen dann auf dem Land waren um die, ja, Zeit. Und die Männer wirkten alle so ein bisschen abgearbeitet und geschert und so. Also gab es keinen Zusammenhang mehr, wow, eigentlich.
Ja. Krass, wie sich das dann so spaltet, gell?
Ja. Ich meine, ich war dann, ja, jetzt in letzter Zeit immer mal in Söcking in der Kirche, mhm, weil einer der Hilfspfarrer da, der Thomas Zupf, den kannte ich von früher her. Der war ein Flüchtling aus Ungarn, mhm, und war wegen der Gemeinde auch mit aus Ungarn abgehauen. Und der ist dann eben dort Hilfspfarrer geworden. Der eigentliche Pfarrer, der ist auch sehr gut. Und deswegen war ich dann immer mal dort. Aber ich habe nie jemanden wiedererkannt von meiner, mhm, Klasse oder so. Keine Ahnung. Ja. Die Barbara hat immer gesagt, da gibt es eine Frau, die könnte dabei sein, die Kraus Christa. Ich erinnere mich an den Namen noch, mhm, aber ich wüsste nicht mehr, wie der aussieht, okay, und habe sie jedenfalls nicht wiedererkannt.
Mhm. Und war diese Kirche in Söcking damals auch schon, ist sie dann nach dem Krieg auch schon... Nee, die ist ja später gebaut worden, oder?
Die ist 57 eröffnet, ja, worden. Okay. Ja, am Anfang hat man gar nicht bauen können. Da war also alles, was bauen konnte, war voll besetzt für das
Lebensnotwendige.
Wohnungsbau. Ja. Nicht? Das,
ja, macht ja auch Sinn.
War zwar in Söcking und Starnberg nicht so stark zerstört, aber durch die Flüchtlinge und was weiß ich, natürlich die aus München raus wollten, war natürlich der Andrang sehr groß und die, mhm, Wohnungsnot sehr dringend. Nicht?